Könnt ihr mir denn erzählen, was das für Tiere sind? Auf drei vielleicht. Eins, zwei, drei. Super, dankeschön. Und damit sind wir auch schon mitten im Thema der heutigen Folge Hinterm Zoo geht's weiter. Mein Name ist Marco Dinter und ich bin heute für euch gleich im Frankfurter Zoo unterwegs. Die Tiere, die jetzt hier vor mir stehen, die kennt wahrscheinlich jedes Kind. Das ist ein Zebra, würde ich sagen. Aber nicht irgendein Zebra. Neben mir steht mein Kollege Dennis Fleischer, Tierpfleger hier im Huftierrevier. Hallo Dennis.
Hi Marco.
Und du kannst mir bestimmt sagen, was das hier für Zebras sind.
Selbstverständlich. Hier auf unserer Anlage finden wir die Grevy-Zebras. Das ist eine von den drei Zebraarten, die es sozusagen gibt. Es gibt noch die Steppenzebras und die Bergzebras, wobei man die Steppenzebras nochmal so ein bisschen unterteilt in Böhm- und Chapman-Steppenzebra. Aber wir haben hier sozusagen die Grevy-Zebras.
Und woran kann ich die auseinanderhalten?
Also die Grevy-Zebras sind zum einen einfach die größten von den Zebraarten, also generell auch die größte Wildpferdart, sage ich mal. Und ansonsten noch in diesem typischen Streifenmuster sind die Grevy-Zebras die mit der stärksten Zeichnung in dem Sinn. Das heißt, die haben wirklich vom Kopf bis Hinterteil sozusagen die größte Streifung und auch die am engsten gestreifte Streifung, sage ich mal.
Und sind damit, finde ich, die wunderschönste Zebraart, aber das ist sicher Geschmackssache. Was macht denn jetzt Grevy-Zebras noch besonders? Du hast gesagt, es sind die größten auf jeden Fall.
Genau, es sind definitiv die größten. Also wenn man mal einen Vergleich hat zu anderen Zebras, die sind deutlich nochmal einen halben Meter kleiner oder auch manchmal ein bisschen mehr. Von daher sind es einfach die größten. Und was sie halt noch besonders macht so ein bisschen, ist einfach, dass sie sehr gefährdet sind. Also von denen gibt es einfach nicht mehr so viele. Von daher ist jedes Individuum an sich einfach ein sehr besonderes Tier. Aber ansonsten sind die einfach auch ein sehr charakterstarkes Tier. Also ich glaube, ich habe noch kein Pferd gesehen, was so charakterstark ist wie die Grevy-Zebras.
Apropos Charakter, wir haben jetzt hier drei Tiere bei uns in Frankfurt. Wer steht denn jetzt hier vor uns? Vielleicht gehen wir mal so von links nach rechts.
Genau, von links nach rechts, ganz einfach im besten Fall. Für das ungeübte Auge sieht es einfach gleich aus. Zebra sieht aus wie ein Zebra. Aber hier wäre zum Beispiel links die Lieke sozusagen. Unser kleines Kuschelzebra, sage ich mal. Dann rechts neben der Lieke finden wir die Bozena. Die erkennt man ganz gut, weil die solche kleinen Narben auf der Nase hat. Und im Hintergrund ist die Nicole. Die erkennt man ganz gut, weil die einfach noch das Größte von den drei hier ist.
Das heißt, wenn ihr das nächste Mal im Zoo seid, könnt ihr mal ein bisschen drauf achten und gucken, ob ihr die auseinandergehalten bekommt. Du hast jetzt Lieke vorhin Kuschelzebra genannt. Das heißt, auch charakterlich unterscheiden sich die drei Tiere, die wir hier haben, ein bisschen.
Ja, definitiv. Genau, die Lieke ist unser Kuschelzebra. Die kommen nämlich aus Bixelbergen, also aus dem Safari-Park. Von daher ist dies einfach noch mal ein bisschen mehr gewohnt, angefasst zu werden, halt natürlich durchs Auto durchgefüttert und sowas. Von daher kennt die Menschen ein bisschen besser und lässt sich auch von vorne bis hinten anfassen. Also man kann auch bei ihr teilweise die Füße heben oder sie komplett anfassen. Sie haben ja auch schon mal auf die Waage gekriegt, sage ich mal. Aber ansonsten haben wir noch die Nicole. Die Nicole ist so ein bisschen der Chef hier in der Runde. Also Lico und Nicole, die versuchen sich immer ein bisschen sozusagen zu betteln, wer jetzt der Chef des Tages ist. Aber meistens gewinnt Nicole. Und die Bozena sozusagen, die ist so ein bisschen der Ängstlichere. Also wenn die anderen zwei zu einem kommen und was zu essen wollen, bleibt die eher noch mal einen Schritt weiter hinten und schaut sich die Umgebung, sage ich mal, ein bisschen entspannter an.
Was braucht jetzt so ein, jetzt ist hier gerade ein bisschen Streit um die Pellets ausgebrochen. Was braucht denn jetzt so ein Zebra hier im Zoo, damit es sich wohlfühlt quasi? Also was muss auf der Anlage so gestaltet sein?
Ja, ich sag mal, im Grunde sind die Zebras recht pflegeleicht, so wie man es halt auch aus einer Pferdehaltung an sich kennt. Also sie brauchen natürlich trotzdem einen relativ warmen Stall teilweise, je nachdem wie die Außentemperaturen sind natürlich. Das heißt, im Winter heizen wir auch die Ställe, im Sommer jetzt eher nicht bei 30 Grad. Ansonsten muss der Stall einfach relativ gut eingestreut sein, damit die natürlich auch, wenn die sich mal hinlegen wollen oder halt den ganzen Tag auf den Füßen stehen, die sich auch mal ein bisschen entspannt und weich ablegen können. Aber grundsätzlich muss die Anlage einfach ein bisschen strukturiert sein. Das heißt nicht nur irgendwie Sandboden oder nicht nur Steinboden, sondern im besten Falle von allem so ein bisschen was. Also Sand, Steine, Erde, dass die Tiere sich auch ein bisschen so die Hufe und so abraspeln können, weil wir hier natürlich nicht einfach einmal im Monat einen Hufschmied herkommen lassen können, sozusagen, der einfach mal die Hufe reinigt und sozusagen abkürzt. Genau, ansonsten sind die Grevy-Zebras recht pflegeleicht und sind einfach mit Heu, Wasser, ja, und viel Blatt sozusagen zufrieden.
Ja. Apropos Heu, das Heu habt ihr jetzt hier nicht in Raufen, sondern in so Netzen. Was hat das für einen Grund?
Genau, wir haben früher die Zebras sozusagen einfach nur auf dem Betonboden gefüttert, hier vorne bei unserem Termitenhügel sozusagen. Aber wir hatten ein, zwei Mal kleine Probleme, vor allem durch die ganzen feuchten Sommer und sowas. Und dass wir Probleme mit Füßen hatten sozusagen, mit kleinen so Steinchen, die sich in den Fuß gebohrt haben. Und dadurch haben wir irgendwann gesagt, okay, wir füttern die Zebras ein bisschen woanders, wo die sich auch mal woanders hinstellen können und sowas. Beziehungsweise, dass sie einfach ein bisschen arbeiten müssen für ihr Futter. Ansonsten kommt morgens der Tierpfleger, packt da so zwei Ballen Heu auf die Anlage. Und da sind die Tiere zwar glücklich, aber es ist natürlich auch ein bisschen, sage ich mal, langweilig oder einfach die Tiere stehen und fressen nur. Und so müssen die natürlich mal ein bisschen was arbeiten, damit die nicht einfach nur auf der faulen Haut liegen, sage ich mal.
Jetzt ist der Zebrastall, vor dem wir stehen, die Frankfurterinnen und Frankfurter kennen das, wenn sie hier im Zoo sind, definitiv schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Also die Gebäude hier in der Ecke sind alle so aus den 1950er Jahren. Ist es denn noch zeitgemäß?
Ja, also kann man schon sagen, ich meine, der Hintergrund sozusagen, den man jetzt hier nicht einsehen kann, das sind einfach so normale Pferdeboxen, wie man es auch von ja, Pferdehaltern kennt sozusagen. Von daher ist das voll okay. Unsere Tiere haben auch mehr oder weniger 24/7 den Zugang innen und außen. Von daher vergrößert sich natürlich die Gesamtfläche auch. Und grundsätzlich ist an der Anlage nichts auszusetzen. Natürlich, je größer, umso besser, kann man nicht sagen. Aber da wir hier auch nur drei Weibchen haben sozusagen und einfach nicht züchten, haben natürlich wir umso mehr Platz für die drei Tiere. Von daher ist das schon noch zeitgemäß.
Genau. Aber wie sieht denn die Zukunft der Grevy-Zebras hier im Frankfurter Zoo aus?
Ja, also theoretisch durch den Masterplan im besten Falle. Anfang nächsten Jahres wird natürlich da ein bisschen Bauplanung so vorangeschritten. Und dann bauen wir eine große Savannenanlage sozusagen. Und dann ist natürlich wieder ein bisschen mehr Platz für die Tiere da, dann müssen sich eventuell natürlich die Anlage mit anderen Tieren teilen, mit Giraffen oder anderen Antilopen. Aber grundsätzlich haben die natürlich im besten Falle mehr Platz, bis so wie es bisher geplant ist.
Was hat denn das für einen Vorteil, wenn wir noch verschiedene Tierarten zusammen auf eine Anlage bringen?
Genau, zum einen ist natürlich so ein bisschen für den Besucher oder zum Zeigen, sage ich mal, wie es in der Natur ist, natürlich auch recht vorteilhaft. Also in der Natur wird nicht einfach so eine Anlage sein, wo nur Zebras drauf sind oder nur Giraffen. Und zum anderen ist natürlich einfach dieses Enrichment-Thema ein sehr großer Faktor. Das heißt, die Tiere sind nicht einfach nur mit ihren Artgenossen zusammen und wissen, okay, der zebt das, der frisst das und der frisst das, alles entspannt. Sondern die Giraffe frisst vom Boden, dann fällt mal was runter, dann kommen andere Tiere, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Auch mal Jungtiere verteidigen, was natürlich trotzdem auch mit dazugehört. Ist einfach halt sozusagen andere Arten kennenlernen und ihre Eigenschaften, sage ich mal. Ja.
Also es bleibt dann spannend auf der großen neuen Anlage. Jetzt hast du gerade die Natur schon angesprochen, da kommen die Zebras auch nicht alleine vor. Wie leben die denn in der Wildnis, die Grevy-Zebras?
Genau, da sind die Grevy-Zebras relativ stark gefährdet. Also es gibt mittlerweile nur noch so zwischen 2.000 bis 3.000 Tiere. Von daher findet man nicht mehr so große Gruppen. Aber auch so, wenn man mal größere Herden findet, sage ich mal, ist es einfach nicht so, wie man es vielleicht aus Afrika kennt, mit den ganzen Steppenzebras, die dann zu millionenfachen Tieren sozusagen durch die Savanne streifen. Sondern die Grevy-Zebras haben schon eher etwas lockere Verbände, sage ich mal. Es gibt meistens so einen Hengst, der hat so sein Gebiet, das er verteidigt, wo dann sozusagen eine Handvoll Weibchen mit drin sind, mit denen er sich dann paart und fortpflanzt. Aber die Weibchen wandern auch ab und gehen mal zu einem anderen Hengst hin oder so. Aber grundsätzlich sind die etwas lockerer gespannt als die anderen Zebraarten.
Und in welcher Region in Afrika kommen die vor?
Genau, die kommen schon eher so aus Ostafrika, also Kenia, Äthiopien, Somali. Aber hauptsächlich findet man die, glaube ich, eher in Kenia.
Und weil die so stark bedroht sind, unterstützt der Frankfurter Zoo schon seit vielen Jahren ein Projekt zum Schutz der Grevy-Zebras in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Tanja Langenhorst. Und dir danke ich erstmal sehr für das Interview, Dennis.
Kein Problem, Marco.
Mir ist jetzt über Zoom Tanja Langenhorst aus dem Marvel Zoo in England zugeschaltet. Hallo Tanja, schön, dass das geklappt hat heute.
Hallo, danke, dass du mich eingeladen hast.
Tanja, du bist Programmleiterin für das Grevy-Zebra bei Marvel Wildlife. Was steckt denn da so genau dahinter?
Also ich kümmere mich um das internationale Zuchtbuch für die Tierart, aber auch um das europäische Zuchtprogramm. Das manage ich. Und dann haben wir noch ein Team in Kenia, wo wir uns um die Tiere in der freien Wildbahn kümmern. Also ich bringe das alles zusammen.
Alles quasi, was das Grevy-Zebra angeht.
Sozusagen. Ja, genau. Alles.
So, ja. Vielleicht starten wir mal mit dem europäischen Zuchtprogramm. Das ist das EASA-Exito-Programm, was wir schon ganz häufig in einem Podcast hatten, das EEP. Dahinter steckt eigentlich nur die Abkürzung EASA, ist der europäische Zuchtverband, und Exito heißt außerhalb des ursprünglichen Verbreitungsgebiets, also beim Grevy-Zebra außerhalb Afrikas. Aber was machst du da bei diesem Programm? Was ist da deine Aufgabe?
Also bei dem Programm benutzen wir das Zuchtbuch, was die ganzen Daten aller Grevy-Zebras in Europa aufsammelt. Also wer die Eltern sind, wann sie geboren sind, wo sie geboren sind, wo sie hinziehen, weil die Zebras ziehen ja durch die verschiedenen Zoos. Also einige von denen, die werden hin und her bewegt. Und dann das Todesdatum am Ende. Und auch wenn irgendwelche Krankheiten aufscheinen oder woran die Tiere gestorben sind. Und dann nehme ich diese Daten und da habe ich ein Programm dafür. Da analysiere ich dann, wie die genetisch alle miteinander verwandt sind und welche Tiere genetisch wichtig sind und nicht so wichtig. Also Tiere, die sehr viele Verwandte haben in Europa, die sind genetisch nicht so wichtig, weil sie ja viele Verwandte haben. Und dann gibt es einige, die haben kaum Verwandte, die sind dann hochwichtig. Und da ich das Programm leite, entscheide ich dann, welche Tiere züchten sollen, um eben so viel wie möglich genetische Variation in der europäischen Population zu haben. Und da versuche ich dann zu entscheiden, wer ist wichtig, wer soll mehr züchten, aber auch, wo die Tiere züchten. Also nehme ich den Hengst und bewege den zu den Stuten. Wenn jetzt zu Frankfurt sagt, wir wollen einen Hengst haben, dann finde ich einen Hengst, der genetisch passt zu euren Stuten, und das Tier wird dann von dem anderen Zoo zu euch gebracht. Oder wir sagen, ihr habt eine Stute, die sehr wichtig ist, aber die anderen beiden nicht so. Darum bringen wir die Stute zu dem Hengst. Oder auch, wenn Zoos nur sehr wenige Tiere haben, wenn die sagen, wir hatten nur zwei Stuten, eine davon ist heute Morgen gestorben, dann versuche ich, ein zweites Tier zu finden, um das dahin zu bringen, damit die eine Stute nicht alleine steht. Also solche Sachen. Also im Großen und Ganzen ist es ein bisschen wie eine Dating Agency.
Ja.
Weil ich entscheide, wer mit wem.
Ein bisschen wie Tinder für Grevy-Zebras. Schön.
Ja, genau.
Das heißt, du hast uns dann im Grunde auch unsere Tiere, die haben wir eben kennengelernt im Gespräch davor. Das sind Bojena, Nicole und Lieke gewesen. Das heißt, die hast du uns auch quasi zugeteilt. Also wir haben quasi gesagt, wir haben Platz für drei Grevy-Zebras, und dann hast du gesagt, hier, das sind die drei, die kriegt ihr jetzt.
Ja, also ihr habt nicht mit null angefangen und dann habt ihr gesagt, wir wollen jetzt drei. Das hat sich so über die Jahre hin entwickelt. Also einige Stuten, die ihr vorhattet, die habe ich dann vielleicht woanders hingeschickt. Und ihr habt aber gesagt, wir haben Platz für drei Tiere. Und wenn ich dann eine Stute hatte, die ich woanders nicht unterbringen konnte, dann habe ich die nach Frankfurt geschickt, damit ihr eine schöne Gruppe habt und das Tier aber auch gut untergebracht ist.
Wir haben ja jetzt keinen Hengst mit dabei, das heißt, wir werden in Frankfurt nicht züchten. Hat das auch einen Grund?
Ja, also der Hauptgrund in Frankfurt war, weil eure Situation im Moment sich nicht dazu eignet, wirklich einen Hengst mit den Stuten reinzustellen, weil der Hengst nicht abgetrennt werden kann. Aber auch einige Stuten können nicht reproduzieren, die sollen aber trotzdem irgendwo untergebracht werden. Oder ihr haltet Stuten nur übergangsweise, bis sie dann in eine Zuchtsituation gehen können. Was ja bei euch leider im Moment nicht möglich ist, aber in anderen Zoos schon.
Also wir sind so ein bisschen die Reservebank, die genetische.
Genau, genau. Also es ist durchaus eine wichtige Funktion, die ihr da habt.
Und den Hengst müsste man abtrennen aufgrund der Biologie der Tiere. Das hat Dennis im Interview vorher erklärt, dass die nicht in so ganz strikten Strukturen leben quasi.
Ja, genau. Im Gegensatz zu den anderen Zebraarten, die Grevy-Zebras haben keinen Harem. Also der Hengst, der ist gerne alleine und die Stuten sind aber gerne mit anderen Stuten zusammen. Und wenn du dann zum Beispiel nur ein Hengst und eine Stute hast, dann will sie mit ihm sein und er will sie aber nicht den ganzen Tag rumhängen haben. Das wird dann schon schwierig. Aber es hat auch einen Grund, wenn ihr drei Stuten habt, möchte ich vielleicht nicht, dass die alle drei jedes Jahr züchten. Das heißt, ihr müsst da den Hengst abtrennen können, damit er nur mit einer Stute vielleicht züchtet oder mal ein Jahr total aussetzt. Und das ist eben leider im Moment nicht möglich.
Da haben wir aber auch schon was über den Masterplan gehört, mit dem sich unsere Anlage ja dann extrem vergrößern wird und auch strukturell anders sein wird. Da wird das dann vermutlich wieder möglich sein. Jetzt baust du mit den Zebras hier in den europäischen Zoos ja sowas wie eine Population außerhalb Afrikas auf, eine sogenannte Ex-Situ-Population von den Grevy-Zebras. Wie geht es denn den Grevy-Zebras in situ, also da, wo sie ursprünglich herkommen, in Kenia und Äthiopien?
Also es gibt inzwischen nur noch ungefähr 3000 Tiere. So gesehen geht es ihnen recht schlecht, weil in den 70ern zum Beispiel gab es 15.000. Und das ist über die Jahre hinweg stark, stark runtergegangen. Am schlimmsten war es vor ungefähr 20 Jahren, da waren es sogar weniger als 2000 Tiere. Also inzwischen werden die Nummern wieder besser. Aber viele der Bedrohungen, die sie zu diesem Punkt gebracht haben, gibt es auch heute noch. Zum Beispiel haben sie einen Verlust an Lebensraum durch Weidevieh, was viele Leute halten, weil die Tiere übergrasen und dann wird der Boden sehr ausgedörrt und sehr arm. Und wenn es dann zu Dürren kommt oder so, dann kann sich der Boden einfach nicht schnell genug und stark genug wieder erholen, um die Grevy-Zebras und natürlich auch allen anderen wilden Tieren zu dienen. Und es kommt auch zur Konkurrenz um Wasserstellen mit dem Weidevieh. Und viele dieser Wasserstellen sind in der Nähe von Dörfern oder kleinen Gemeinschaften, wo natürlich die Leute mit ihrem Weidevieh leben. Und da müssen die Grevy-Zebras aber sich den Menschen nähern, um an das Wasser ranzukommen. Und so, dass viele von denen nur noch über Nacht trinken, wenn dann keine Kühe und Ziegen und so herumlaufen. Ja, also wir versuchen da schon zu helfen mit dieser Situation, weil wenn das einfach so weitergeht, dann würden die Zahlen wieder schlechter werden.
Ja. Und wie genau macht ihr das? Also wie kommen da jetzt Marvel Wildlife und du und natürlich auch ein bisschen der Zoo Frankfurt mit ins Spiel?
Ja, also Marvel hat seit über 20 Jahren in Kenia gearbeitet. Ich habe in 2003 an einem Survey teilgenommen in Äthiopien und danach war es dann sehr klar von dem Survey, aber auch von einem in Kenia ein paar Jahre früher, dass es den Tieren sehr, sehr schlecht ging und dass die Zahlen einfach nur noch runterrasselten. Und daraufhin haben dann alle Leute, die in diesem Survey waren, wir haben dann alle gesprochen und haben dann beschlossen, wir müssen was tun. Und daraufhin bin ich dann, weil ich ja die Koordinatorin war des Zuchtprogrammes, zusammen mit ein paar anderen interessierten Zoo-Kollegen, wir sind dann zur jährlichen Konferenz für die europäischen Zoos gegangen und haben den Zoos erstmal gesagt, was Sache ist, weil bis dahin keiner wusste, wie schlecht es den Grevys geht. Und dann haben wir gesagt, wir haben einen Plan, was wir machen können und wie wir helfen können, aber wir brauchen dafür natürlich auch finanzielle Unterstützung. Bitte helft uns. Und seitdem kriegen wir jedes Jahr von einigen Zoos Spenden, die uns helfen, in der freien Wildbahn zu arbeiten und mit den Gemeinschaften zu arbeiten, mit den Grevys zu arbeiten und so. Und das ist seit 20 Jahren so. Und über die Jahre hinweg haben wir mehr und mehr Zoos gefunden, die da helfen wollen. Und ich muss ganz klar sagen, ohne die Zoos wie Frankfurt und deren finanzielle Unterstützung könnten wir einfach nicht machen, was wir machen. Ohne die gäbe es keine Unterstützung für die Grevy-Zebras.
Und was macht ihr mit dem Geld genau im Land? Also wie sieht die Arbeit vor Ort aus?
Wir arbeiten im Norden von Kenia, außerhalb des Herzlandes, aber es ist sehr abgelegen, sehr trocken und sehr schwierig für die Leute dort zu leben auch. Und wir haben ein Team von 24 Scouts, sechs davon sind Frauen, wo wir immer darauf achten, wir hätten gerne mehr. Wir haben drei Feldassistenten. Und die werden alle von zwei kenianischen Damen gemanagt. Eine davon lebt in Nairobi, eine davon lebt im Norden. Und diese Scouts gehen täglich auf Patrouille. Sie haben ein spezielles Handy, mit dem Sie alles Mögliche aufnehmen können. Und Sie nehmen dann auf, welche Tiere Sie sehen, welche Tierarten, wie viele und wo Sie die sehen. Für die Grevys haben Sie auch eine Kategorie, wo Sie sagen können, welche Altersgruppe die dazugehören. Die schauen aber auch, welche anderen Tierarten sie finden. Und wenn sie irgendwelche Karkasse finden, dann wird das auch notiert. Und wenn möglich, wird notiert, woran die gestorben sind. Und diese Daten gehen dann automatisch alle über das Telefonnetz an unsere Kollegin Lisbeth, die in Nairobi sitzt, und die kann das dann analysieren. Und so können wir mal sehen, welche Tiere gesehen wurden, wann, wo. Und wenn irgendwas Ungewöhnliches passiert, was vielleicht direkt Hilfe braucht, dann kann sie das sofort sehen und kann dann mit der anderen Kollegin, Enrita heißt sie, im Feld sprechen und sagen, hier, schickt die Scouts dahin oder so, sodass wir da helfen können. Und die Scouts und viele der Leute in den Gemeinschaften, wo wir arbeiten, die helfen uns auch, wenn sie Grevy-Zebras sehen, die Probleme haben, die zum Beispiel verletzt sind oder vielleicht gewildert wurden, dann sagen die uns Bescheid, sodass wir dann versuchen können, ein Team an Tierärzten loszuschicken, um den Tieren zu helfen. Weil wenn man weniger als 3000 Tiere hat, da zählt wirklich jedes einzelne.
Du hast jetzt gerade Wilderei angesprochen. Ist das ein Thema bei den Grevy-Zebras?
Es war eigentlich nicht so stark ein Thema, aber seit wir in 2022, 2023 eine extrem starke Dürre hatten, seitdem hat die Wilderei wieder sehr stark zugenommen, besonders im Norden, wo wir arbeiten, weil es dort keine Schutzgebiete gibt. Die Leute haben natürlich damals sich ernähren müssen irgendwie und darum kann man ihnen das auch gar nicht vorwerfen, aber es ist leider nicht wieder runtergegangen, die Wilderei. Und wir haben festgestellt, dass vieles davon von jungen Männern gemacht wird, die in Gruppen mit ihrem Weidevieh abseits von den Gemeinschaften leben, weil das ist ihre Tradition, dass sie ab einem gewissen Alter von zu Hause weg müssen und dann mit anderen jungen Männern zusammenleben und da für sich selber kämpfen müssen. Und die will dann immer noch Grevy-Zebras, A, um zu essen, aber hauptsächlich auch einfach aus Spaß oder zur Übung, weil es sind halt junge Männer, Teenagers, die müssen irgendwas machen den ganzen Tag. Und mit denen arbeiten wir jetzt auch verstärkt, um ihnen zu sagen, ihr könnt das mit den Grevys nicht machen, die Grevys sind stark bedroht und eure Gemeinschaften wollen, dass den Grevys geholfen wird. Und die meisten davon, die hatten keine Ahnung, dass es den Grevy-Zebras so schlecht geht, weil sie sehen sie ja manchmal täglich. Und auch die meisten dieser jungen Männer sind in ihrem Leben nie in der Schule gewesen. Also die haben keine offizielle Erziehung oder sowas erhalten. Und sobald wir gesagt haben, also ihr müsst da aufhören, haben die dann gesagt, oh ja, das ist ja interessant, wussten wir gar nicht. Und die melden sich jetzt auch mal, wenn sie ein Grevy-Zebra finden, dem Hilfe geleistet werden muss oder so. Also so langsam, Schritt für Schritt, ändern wir da deren Einstellung zu den Grevys zumindest, möglicherweise auch zu anderen Wildleben.
Also ihr macht auch viel dann im Bereich Bildung, so klingt das gerade. Also viel Bildung für die Menschen vor Ort.
Yes, ja, wir gehen also alle paar Monate in Schulen, wo wir dann in den Schulklassen Unterricht geben, auch wieder über die Grevy-Zebras, über deren Situation, was der Unterschied ist zwischen den Grevy-Zebras und den Steppenzebras zum Beispiel, und wie wichtig es ist, dass die Menschen in Einheit mit ihrer Umgebung leben, mit den Pflanzen, mit den Tieren, und wie sie alle helfen können und wie das dann nicht nur für die Tiere besser ist, aber auch für die Menschen. Und ja, diese Kinder, die leben mitten im Nirgendwo. Also wir würden uns das vorstellen, die leben da mit den ganzen wilden Tieren und so. Aber die Tatsache ist, dass viele von denen noch nie wilde Tiere gesehen haben. Also die haben noch nie einen Grevy-Zebra gesehen oder so, obwohl sie in dem Gebiet leben, wo es die Grevys gibt. Aber die sind halt immer nur in ihrer kleinen Gemeinschaft und da werden die wilden Tiere weggejagt. Also mit den Schulkindern, die gehen ja regelmäßig zur Schule und lernen da. Aber es gibt Kinder, die überhaupt nie in ihrem Leben zur Schule gehen. Das sind Hirtenkinder, die schon von klein auf an, also von 4, 5 Jahren alt, täglich von zu Hause losgehen mit dem Weidevieh und dann den ganzen Tag draußen sitzen und auf das Weidevieh aufpassen. Und die bekommen also überhaupt keine förmliche Erziehung. Und mit den Kindern versuchen wir auch regelmäßig Kontakt zu haben. Wir zeigen denen abends, wenn sie von der Weide zurückkommen, zeigen wir ihnen Filme mit wilden Tieren. Wir sprechen mit denen über ihre Erfahrungen und was ihre Ansichten sind, über Raubtiere zum Beispiel. Was sehr interessant ist, die haben ein unglaubliches Wissen, was sie erlernt haben oder geerbt haben. Und wir versuchen auch zusätzlich für die Schulkinder und für diese Hirtenkinder, dass wir ein- oder zweimal im Jahr sie zu Partnerorganisationen bringen, die zum Beispiel große Schutzanlagen haben oder die in einem großen geschützten Gebiet arbeiten. Und da gehen die Kinder 3, 4 Tage hin und können dann auch auf Safari gehen. Die bekommen dann zum ersten Mal im Leben sehen sie eine Giraffe oder einen Elefanten oder einen Rhinoceros oder auch Grevy-Zebras natürlich. Und die kommen dann normalerweise nach Hause und sind total begeistert. Und sie versuchen dann auch selber zum Naturschutz beizutragen. Da gibt es also einige Schulen, die selber kleine Naturschutzgruppen haben. Die gehen dann zum Beispiel durch ihr Dorf und reinigen das Dorf vom Müll. Oder einige Schulen haben nicht Glashäuser, aber Gewächshäuser gebaut, wo die Kinder sich dann darum kümmern, Gemüse zu züchten oder Kräuter zu züchten und sehen können, wie sie der Natur helfen können. Oder sie bauen kleine Vogelfutterstellen oder solche Sachen. Also wir fangen mit den ganz Kleinen an, weil die werden aufwachsen und die werden diejenigen sein, die sich in Zukunft um die Umwelt kümmern müssen.
Und was sind so die größten Herausforderungen, die ihr vor Ort habt bei dieser Arbeit?
Die Abgelegenheit der Orte, wo wir arbeiten. Und es sind sehr große Distanzen. Also wenn unser Team die gehen alle jeden Monat auf einen Feldtrip und da müssen sie dann immer sehr weite Strecken fahren und zwischendurch müssen sie dann halb zurückkehren, um ihre Autos wieder aufzutanken, weil die eben in so abgelegenen Gegenden arbeiten, dass es da keine Tankstellen gibt oder sowas. Eine der größten Herausforderungen, würde ich sagen, ist der Klimawechsel und die daraus folgende Dürre, weil wir kriegen immer öfter extreme Dürren und die dauern dann auch immer länger. Und da helfen wir dann oft den Grevy-Zebras, indem wir ihnen Heu auslegen an den Wasserstellen, wo wir wissen, dass die Tiere jede Nacht kommen. Da legen wir dann Heu aus, um ihnen etwas zu helfen. Und die Gemeinschaften, die selber ja auch leiden, sehr stark in der Dürre, weil sie auch sehr wenig Wasser haben und ihr Weidevieh hungert und solche Sachen. Viele von denen sind inzwischen auch so weit, dass sie den Grevy-Zebras helfen während der Dürre. Also es ist sehr, sehr beeindruckend. Welche Herausforderungen gibt es noch? Es gibt immer mehr, die Menschen ziehen immer mehr in den Norden, also sie verdrängen wilde Tiere immer mehr. Und dann gibt es ein oder zwei riesige Infrastrukturprojekte in Kenia, die direkt durch das Herzland der Grevy-Zebras gebaut werden sollen. Also eine riesige Autobahn, Zuglinie, Pipelines für Öl und Gas, solche Sachen. Und da ist dann die Bedrohung, dass die Population, die ja ohnehin schon sehr klein ist, noch weiter in die Hälfte geschnitten wird, weil die Tiere dann diese riesige Bahn nicht weiter überqueren können. Und da haben wir vor ein paar Jahren 20 Grevy-Zebras mit Halsbändern versehen, die dann über GPS an uns melden, wo die Tiere sind. Und wir wollten herausfinden, wo sind die Hauptpunkte für die Tiere, um diese Strukturstrecke, die dann gebaut werden soll, wo da die Hauptüberkreuzungspunkte sind, damit wir versuchen können, mit den Leuten, die das bauen, dass sie dann entweder Brücken bauen für die Tiere oder Tunnel, damit die Tiere dann entweder drüber oder drunter gehen können, damit die Population nicht in die Hälfte geschnitten wird.
Das kennt man hier ja auch von Autobahnen zum Beispiel und so weiter
Genau.
in Deutschland
Ja.
mittlerweile immer häufiger. Dürre ist ein riesiges Problem. Dieses Zufüttern hilft ja auch wahrscheinlich eher nur für den Moment. Ich erinnere mich, wir haben da auch mal so Notfallhilfe geleistet. Das muss 2023 vielleicht gewesen sein. Kann man dem noch irgendwie anders begegnen, außer nur das reine Zufüttern für die Tiere?
Ja, auf Dauer hin wäre es natürlich am besten, wenn man das Habitat restaurieren kann, damit es eben nicht so schrecklich leidet, wenn eine Dürre kommt. Und so werden wir jetzt anfangen, diesen Winter mit unseren Gemeinschaften Bäume zu pflanzen, weil die Bäume natürlich den Boden verbessern und die Erde länger halten und sowas. Aber wir haben auch geschaut bei unseren Kollegen vom Grevy-Zebra-Trust, die weiter im Süden arbeiten. Die haben ein Projekt, wo die Frauen aus deren Gemeinschaften sich zusammengetan haben und gesagt haben, wir müssen was unternehmen. Und die arbeiten daran, ihr Habitat stark zu restaurieren, indem sie sogenannte Bunds, so Halbkreise in die Erde schneiden oder mit Spaten und so einem Zeug, damit eben, wenn der Regen kommt nach einer Dürre, normalerweise läuft der Regen einfach ab, weil der Boden so hart und ausgedörrt ist. Aber dadurch, dass sie diese halbe Kreise in den Boden schneiden, gibt es eine kleine
Mulde wahrscheinlich.
Mulde, ja, wo das Wasser dann stehen bleibt. Und die Damen, die daran arbeiten, die haben also Grassamen, die sie dann in diese Halbkreise hineinwerfen. Und wenn der Regen dann kommt und das Wasser sich in diesen Halbkreisen sammelt, dann kommt das Gras ganz schnell wieder rauf. Und im langen Zeitraum dann wird es grüner und grüner. Und so erhalten sie den Boden wesentlich besser. Und sie machen das ganze Jahr hindurch, arbeiten sie daran, wo auch immer karge Stellen sind, diese Halbkreise zu formen. Und was wir jetzt geplant haben, ist, dass wir Frauen von unseren Gemeinschaften im Norden zu den Damen im Süden fahren, damit sie sich das Projekt anschauen können und sehen können, was möglich ist. Und wir hoffen sehr stark, dass wir damit die Damen aus unseren Gemeinschaften stimulieren, dass sie sagen, wir wollen sowas auch machen, weil sie sehen können, dass es den Menschen hilft, dem Weidevieh hilft und aber auch den Grevy-Zebras. Und das ist was wir nächstes Jahr vorhaben.
Was gefällt dir denn jetzt persönlich am meisten an deiner Arbeit? Hast du irgendwie einen Teil des Projekts, wo du sagst, das ist das Schönste oder das besonders Schön, das möchtest du nochmal erwähnen an der Stelle?
Ich glaube, die Tatsache, dass jeden Tag was anderes passiert und man weiß
Ja.
nie, was passiert, sei es im Zoo oder in Kenia eben. Wenn du mit Tieren arbeitest, ist es immer was los. Das finde ich sehr interessant, aber auch, dass ich das Gefühl habe, dass ich vielleicht die Welt ein klitzekleines bisschen besser mache mit meiner Arbeit. Ich meine, einen winzigen Schritt jeden Tag, aber ja, das finde ich unglaublich gut. Es gibt mir ein sehr gutes Gefühl.
Das glaube ich sehr. Hast du denn, oder wie schätzt du denn die Zukunft der Grevy-Zebras ein?
Generell gut, weil die Leute, mit denen wir arbeiten, immer mehr wissen, wie sie den Grevys helfen können und dass sie ihnen helfen sollen. Nicht nur in Kenia, sogar auch in Europa, mehr und mehr Leute wissen jetzt, was Grevy-Zebras sind. Leider noch nicht genug, aber immerhin.
Aber wir haben ja jetzt einen Podcast darüber.
Ja, zumindest in Deutschland werden sie
Ja.
dann alle wissen, was Grevy-Zebras sind. Ich glaube, das größte Problem wird Klimawechsel sein und Dürre. Und ob wir da schnell genug helfen können. Es ist ja nicht wirklich möglich, auf Dauer, auf ewig, die Grevy-Zebras zu füttern, jedes Mal, wenn da eine Dürre ist, sowas zum Beispiel. Und wie viel Platz die Menschen ihnen lassen, um zu leben, wie sie leben müssen und wollen. Ich denke mal, das sind die größten Herausforderungen, ja.
Aber gleichzeitig, wie du sagst, doch irgendwie ein optimistischer Blick in die Zukunft.
Ja, ich denke schon, ja. Weil wir haben gesehen in den letzten 20 Jahren, dass die Zahlen wieder raufgegangen sind. Also es ist möglich. Und
Das
es gibt genug Leute und Organisationen jetzt, die helfen.
sind doch schöne Worte zum Abschluss. Vielen, vielen Dank für dieses Interview, Tanja.
Gerne. Danke.
Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge Hinter dem Zoo geht's weiter angekommen. Ich habe heute von meinem Kollegen Dennis gelernt, wie die Zebras hier gehalten werden, welche Zebra-Individuen wir hier haben und es liege ein kleines Kuschelzebra ist und auch, wie der Masterplan sich auf die Haltung der Grevy-Zebras im Frankfurter Zoo ausüben wird. Tanja hat mir erklärt, wie Marvel Wildlife in Kenia arbeitet, um die letzten Grevy-Zebras zu schützen. Und auch, welche Herausforderungen sie dabei hat. Zum Beispiel den Klimawandel und die anhaltenden Dürren. Wir hören uns das nächste Mal wieder bei Hinter dem Zoo geht's weiter. Mein Name ist Marco Dinter und hiermit verabschiede ich mich aus der heutigen Folge. Tschüss!